Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Ich stehe auf der Frankfurter Buchmesse mit Mira Valentin. Wir haben da gezogen, rauszugehen, obwohl sie hier in einem fantastischen Manga-Kostüm steht, mit nackten Armen, aber sie ist gewöhnt. Sie ist die Preisträgerin des diesjährigen, also 2017, Kindle Storyteller Award. Mira, wie fühlst du dich Tag 1? Das muss ich, glaube ich, fragen, nachdem du so einen tollen Preis gewonnen hast.
Ich habe das, glaube ich, jetzt nach 24 Stunden immer noch nicht so ganz begriffen. Mhm. Also das ist so ein Riesenpreis und ich bin da so extrem stolz drauf und ich weiß es auch so zu würdigen. Das ist immer noch nicht ganz in meinem Kopf angekommen.
Ich glaube, das braucht man auch wirklich. Und es wird auch sehr viel Trubel noch sein, jetzt unmittelbar im Anschluss an Interviews. Aber ich glaube auch, dass toll sein muss, einfach so ein Hörbuch mal zu haben, weil es noch plastischer wird.
Oh ja, und ich habe auch schon die Stimme von dem Sprecher gehört.
Ja, cool.
Und der ist wahnsinnig toll. Also ja. Da freue ich mich total drauf.
Ja. Also dieses Buch war ja wirklich nach Begründung der Jury herausragend. Viele hatten fast gedacht, das wäre vielleicht eigentlich für den X auch zu lesen, dieses den Schatz, die Perle zu finden unter Self-Publishern, die eigentlich vielleicht bei einem Verlag erstmal gar nicht in irgendein Programm passen. Weil das, man kann, sag du dazu, man kann dem Genre. Also man kann es in kein Genre eigentlich.
Genau, das ist eigentlich ein Hybrid-Genre. Das heißt, also es ist auf jeden Fall ein Jugendbuch. Ja. Und die Frage ist halt, darüber hinaus ist es auch Fantasy. Und diese Frage entscheidet aber eigentlich der Leser selbst.
Ja, wobei eigentlich es sehr tiefgehende Seelensprache ist. Also ich komme von der Lyrik, da ist Seelensprache sowieso klar. Und Fantasy-Elemente wüsste ich eigentlich gar nicht.
Es gibt Seelentiere, es gibt Vertreter, die angeblich laut den Zirkusleuten, die da vorkommen, den Menschen ihre Magie rauben. Das sind ja alles so Erklärungen, die kann man jetzt so wortwörtlich nehmen und sagen, ja, die Seelentiere passen auf die magischen Menschen auf, damit ihnen nicht die Magie geraubt wird. Aber man kann das halt auch auf einer Metaebene nochmal ganz anders sehen, weil das ist nämlich genau das, was im realen Leben auch passiert.
Ja, ich würde persönlich das unter Fantasy gar nicht, weil Fantasy hat was ganz Ausgedachtes. Das, was du in meinen Augen beschrieben hast, ist sehr archaisch. Also das haben alle Naturvölker, die enge Verbindung, die brauchen keine naturwissenschaftlichen Erklärungen, die sind in Verbindung mit ihrem, und die Seele ist ein weites Feld. Ich komme noch aus einer Zeit, wo die Literatur nicht in Genres eingeteilt war, außer vielleicht Krimi hat es gegeben, Märchen hat es gegeben, Science Fiction hat es dann gegeben. Aber diese Kunst, was Literatur eigentlich ausmacht, keine Sache wird da verhandelt. Ich glaube, das trifft schon sehr viele Menschen.
Genau, es geht einfach auch um das authentisch sein. Also steh zu dir selber, sei so, wie du bist und lass dir nicht von der Gesellschaft einreden, dass du falsch bist oder dass du dich verändern müsstest oder dich in irgendwelchen Normen pressen müsstest.
Das, was so gut im Buch rauskommt, ist ja, wie wahnsinnig schnell diese Umwandlung geht von einem Feuerbündel, das sich für irgendwas begeistert und brennt, zu einem erloschenen, irgendwie herum existierenden, aber nicht mehr wirklich lebenden Menschen.
Das ist genau die Botschaft.
Und gerade für Jugendliche ist das so schwer, weil sie so viel von außen drauf und zugeschrieben bekommen, du bist und so. Und sich selber da zu finden und dann auch gegen die Widerstände dafür zu stehen.
Genau. Und ich habe viele Jugendliche in meinem Umfeld und beobachte das halt bei ganz vielen von denen. Also, dass sie sich immer mehr anpassen, dass immer mehr von Gleichaltrigen auch und auch viel von Eltern, von Lehrern, einfach von dieser Gesellschaft, die sie dazu bringt, so regelkonform immer zu sein, dass die sie irgendwie fertig machen. Und das wollte ich mitteilen mit dem Buch.
Das Fantastische im Buch ist ja auch, dass in den letzten Seiten doch auch gesagt wird, es ist Heilung möglich. Und das ist eben eine Frau, die Mutter des Protagonisten, die sozusagen sich von den sogenannten Vertretern, vielleicht erklärt sie nochmal ein bisschen das Wort erstmal.
vertrete, ist in dem Buch jemand, also irgendein Mensch, meistens sind es hier Erwachsene, die den Leuten das Magische rauben, also wirklich jetzt im übertragenen Sinn, also die sie eben regelkonform machen. Das müssen nicht Vertreter sein, es können auch wirkliche Vertreter sein, die Versicherungen verkaufen.
Ist ja so lustig, der Versicherungsvertreter, ja.
Genau, aber ja, das können eben auch...
Ja, tatsächlich verkaufen die ja auch was, und zwar Sicherheit. Genau. Die Sicherheit in der Gesellschaft nicht anzubieten. Und vielleicht ist das auch die Überleitung zum Zirkus. Das ist ja nicht wesensmäßig Zirkus, sondern...
Das ist die magische Welt. Diese unkaputte Welt, also diese echte, authentische Welt.
Die ist schon kaputt auch. Es ist ja nicht so, dass die keine Probleme hätten und in irgendeinem Idylle leben hinterm Zaun. Sie sind mit allen Konflikten konfrontiert, aber sie haben einen Schutzzaun.
Genau. In dem Buch ist es der Schutzzaun. Da gibt es dann auch einen magischen Bannkreis, der da rumgelegt wird, wenn man das so sehen
möchte. Ich sehe schon, du möchtest mehr bei Magie bleiben. Ja.
Naja, es ist wirklich...
Ist eine Lesart, ja.
Genau. Es ist ja wirklich dann immer auch in übertragenem Sinne so zu sehen. Ja. Und deswegen sage ich auch, der Leser kann es so oder so für sich verstehen, so wie er eben möchte und so wie er damit klarkommt.
Ja, aber ich möchte eben schon betonen, es ist nicht nur für Leser, die Magie suchen, sondern es ist die knallharte Erfahrung, ich brenne für was, ich weiß, was mir gut täte und ich muss jetzt, um mich anzuecken, das andere tun und meine Liebe zu irgendwas schreiben. Und ich bin auch konfrontiert im nächsten Umfeld mit Menschen, die mir das nicht gönnen, weil es ihnen selber schon genommen wurde.
Und das vielleicht sogar, obwohl diese Menschen mich lieben. Das ist auch der Konflikt zwischen dem Protagonist und seiner Mutter. Die Mutter liebt ihn, die will, dass es ihm besser geht. Die will alles tun, damit er wieder glücklich wird. Aber sie tut eigentlich genau das Falsche, nämlich ihm irgendwie eine Schublade vorgeben und sagen, press dich da rein, dann geht's dir wieder gut. Aber das ist nicht die richtige Schublade.
Nein. Und sie hatte vorher ihr ganzes Leben lang, auch als der Protagonist noch klein war, ihre Schubladen alle schön geschlossen gelassen und hat gelebt. Und auch er als Kind wirft ihr das gar nicht vor, dieses Nicht-Konventionelle, sondern findet das ganz großartig, auch im Nachhinein noch. Das Konflikt, das die zwei haben, Mutter und Sohn, ist eigentlich erst dann, wenn die Mutter sich zum Vertreter entwickelt, weil sie meint, jetzt müsste sie Geld verdienen und müsste grau und angepasst werden.
Ganz genau.
Und die Heilung, die er feststellt und die immer sich sein weiteres Leben eigentlich widmen möchte, das mehr zu erforschen und mehr bekannt zu machen, was du Gott sei Dank mit diesem Buch endlich auch irgendwie bekannt machst und erfahrst, ist, dass die Mutter die Kurve noch kriegt, hat einen jungen Freund, einen Rasterfreund, lebt wieder, schert sich den Teufel, was andere Leute dazu sagen. Und da sieht er vor Augen.
Genau. Und dieses Heilmittel, das kann bei jedem Menschen was anderes sein. Bei der Mutter ist es dieser coole Rasterman, der sie irgendwie so ans Leben führt. Aber das muss ja nicht irgendein Partner
sein. Das muss nicht sein.
Genau.
Nee. Ja. Cool. Also wir haben noch gar nicht gesagt, wie es heißt.
Der Mitreißer und die Überfliegerin.
Ja, am Anfang dachte ich, ist das ein komischer Titel. Warum hat sie denn da nicht was anderes genommen? Im Buch wird klar, es kann nur so heißen. Es kann wirklich nur so heißen. Die Figuren, ja, die Joe sowieso, aber Joe ist dann nicht mehr so lange dabei. Immer ist sie irgendwie dabei. Sie ist vor allem in Form eines... Vielleicht
zählen sie es?
Ja, weißen, wählen sie dich dabei. Der aber jetzt nicht spricht, sondern der sich einfach vogelgemäß äußert. Hast du da noch länger recherchiert oder hast du Beziehung zu Tieren speziell?
Ich habe natürlich selber eine insbesondere zu Pferden eine Beziehung, weil ich eigentlich mein Leben lang bis vor kurzem, ehrlich gesagt, selber Pferde hatte. Und ich habe auch meine Reitlehrerausbildung gemacht. Ich bin auch Pferdejournalistin hauptberuflich. Also bei Pferden, da stecke ich ziemlich tief drin. Und alle anderen Tiere interessieren mich natürlich auch. Ja. Recherchiert habe ich ansonsten halt noch. Ich war tatsächlich mit zwei Zirkussen unabhängig voneinander. Das waren zwei Reportagen, die ich für zwei Zeitschriften gemacht habe. Dann jeweils einen Tag lang zusammen und habe dann auch so die...
Es ist für mich eine Riesenehre, diesen Preis zu gewinnen. Und ich bin unglaublich stolz darauf.
Ja, das glaube ich, weil unter diesen tausenden Einsendungen tatsächlich bis an die Spitze zu schaffen, ist großartig. Und wir hatten ja, es sind ja bestimmte Algorithmen im Einsatz, die vielleicht gar nicht unbedingt auf dein Buch, aber die Rezensionen waren sehr, sehr, sehr gut, waren nicht so viele, aber sie waren extrem gut und sie haben uns dazu geführt, auch mich als Nebenstehenden einfach das Buch zu lesen. Und es berührt einen, weil es ist ein Buch, was man zwischen vorher und nachher tatsächlich stellen muss. Vorher nimmt man die Welt so wahr, wie sie ist mit ihren Problemen. Nachher, für mich, ist das Tollste diese Erfindung der Vertreter, weil jetzt unmittelbar kenne ich die Umgebung. Was sind Vertreter?
Vertreter sind Menschen, die anderen Menschen, in dem Buch sind es vor allem Jugendliche, ihre eigene Magie rauben. Also das, was sie ausmacht, was sie besonders und authentisch macht.
Ja, wie aus diesem Feuerbündel Kind irgendein angepasster, grauer Erwachsener wird. Und das Ganze ist in einem Setting, in einem Zirkus, der dafür steht, dass eine Welt hinterm Zaun Freiheit bedeutet, ohne dass sie eine Idylle ist. Die Probleme kommen ja vor.
Genau, also auch hinter diesem Zaun gibt es Probleme. Auch diese Menschen sind in gewisser Weise auch kaputt, natürlich. Aber sie stehen dazu und sie wissen das. Und sie erkennen sich trotzdem so an mit all diesen Schwierigkeiten, Narben und Problemen und Macken vielleicht auch, die sie haben.
Und es gibt auch dort das Heilende in Form von Tieren. Deswegen liegt der Zirkus eigentlich nahe. Weil die Tiere sind nicht sehr esoterisch oder jetzt sehr mystisch, magisch. Du sprichst sehr viel von Magie, das ist auch richtig, aber es ist ein Kürzel praktisch für das, was in Menschen brennen kann, an Begeisterung, an Liebe.
Genau, also ich habe das auch bewusst gewählt. Da darf eigentlich der Leser selber entscheiden, ob er das Ganze wirklich so sehen will, wie die Zirkusleute das erzählen. Nämlich diese machen ja wirklich so ein magisches Ding aus allem. Ja. Die legen Bannkreise um ihren Zaun und die sagen, dass eben die Magie in den Tieren wohnt und so. Also die sind wirklich, die glauben das alles und die erzählen auch von den Vertretern, dass sie die Magie rauben und alles. Das kann der Leser theoretisch auch so sehen. Der kann das Buch auch einfach so fast so ein bisschen mit so einem Fantasy-Hauch lesen. Aber ja, er kann es eben auch ganz anders sehen.
Ja, und das Schöne an dem Buch ist, du gibst es dem Leser nicht zwingend vor. Du lässt diesen Protagonisten doch auch immer die Türe, es realistisch zu sehen.
Ganz genau.
Und sogar die Zirkusleute selber, also gerade das Mädchen, mit dem er dann zusammenkommt, die ist ja auch immer so ambivalent. Sie sagt, ist einfach schön, wenn ich so sehe, muss nicht sein. Aber es hilft mir da.
Ja, genau. Das ist ja die Überfliegerin, die Trapezkünstlerin, die ist ja auch so ein bisschen durchgeknallt. Ist manchen Lesern auch fast schon zu durchgeknallt. Aber das macht
tatsächlich, ich finde die ganz realistisch.
Ich habe auch schon Rückmeldungen von Lesern gekriegt, die gesagt haben, die war mir zu fanatisch.
Zu fanatisch? Ja. Ich finde gar nicht. Sie hat sehr große Stellen, wo sie sehr verletzlich kommt. Sie hat eine Tabuzone, in die auch er nicht reindringt.
Genau, also sie hat auch diese Verletzbarkeit über die Probleme, die sie mit ihrer eigenen Mutter hat, was sie einfach nur vergessen will und bezeichnet sich dann als beziehungsgeschädigt. Mhm. Ja. Jeder trägt so ein gewisses Päckchen mit sich rum von diesen, also eigentlich von allen Protagonisten.
Ja.
Das nennen sie dann immer so die Gespenster, die eigenen Gespenster.
Das hat eine uralte Tradition. Das hat schon Plato vom Dämon gesprochen, den jeder Mensch auch in sich hat. Das fügt einem das Leben zu. Aber dann daraus das Beste zu machen und eben, also vielleicht kannst du nochmal doch auch etwas sagen zu deinem Tier. Zeichnungen.
Die Tiere spielen eine ganz besondere Rolle in dem Buch. Das liegt zum einen daran, dass ich selber ein tolles Verhältnis zu Tieren habe, ganz besonders zu Pferden. Also ich bin Pferdejournalistin und habe auch meine Reitlehrerausbildung gemacht, hatte auch immer Pferde. Und Pferde kommen so ein bisschen in allen meinen Büchern vor. Mhm. Aber hier haben sie jetzt einfach nochmal eine ganz besondere Rolle, neben anderen Tieren auch. Dass einfach so auch diese Beziehung, die Menschen zu Tieren haben, muss ich wieder das Wort magisch benutzen, kann einfach auch so was ganz, ganz tief tiefgründig ist und ganz tief reingeht sein.
Ja, du sprichst ja von Seelentieren. Das ist eine archaische Vorstellung, die ja auch bei Naturvölkern in Tänzen, man legt sich die Federn um und man wird zu dem. Es hilft einem dazu, das zu werden, was man als Eigenschaft vielleicht am meisten braucht oder verkörpert, die Tiere.
Genau. Ja.
Und umgekehrt, das hätte ich vorher weiter gefragt, diese Zeichnung der Tierschützer hat mir besonders gut gefallen. Der Zirkus ist natürlich konfrontiert. Tierschützer regen sich auf über Tiger, die da gehalten werden. Der Protagonist beobachtet aber, weil er immer sehr früh aufsteht, den Tiger-Dompteur, wie der mit den Tieren umgeht. Und das ist enorm schön bei dir auch beschrieben.
Das freut mich total, weil das war auch so ein bisschen eine Herausforderung bei dem Buch, weil ich schon im Vorfeld gemerkt habe, also es sind wirklich sehr viele Leute dagegen, gegen Wildtierhaltung im Zirkus. Und diese Argumente sind auch stichhaltig, die die Leute haben. Und trotzdem ist es aber so, dass das geht nicht anders in dem Zirkus. Die haben eine ganz enge Beziehung zueinander. Also was der Protagonist da beobachtet, ist ja, dass der Tiger-Dompteur wirklich spielt mit seinem Tiger. Dass die ein ganz, ganz enges Verhältnis zueinander haben. Und kurz darauf kommen dann die Tierschützer mit ihren ja eigentlich schon richtigen Argumenten. Aber es ist dann eine völlige Parallelwelt plötzlich. Also da brechen Welten aufeinander und ich wollte tatsächlich beide Seiten zeigen.
Ja, und es ist auch ein bisschen dann doch, der Protagonist kommt auf die Idee, ob nicht der Dompteur einfach dem Publikum mal zeigt, indem er nach der Nummer, die dressiert ist vielleicht und einstudiert, dann doch die Schira, dieses Seelentier, sagen wir hier, für den Dompteur, mit ihm ringen, spielen, diese nonverbale Kommunikation zwischen Mensch und Tier, die ganz innig ist, weil auf der einen Seite ja die riesige Gefahr ist von so einem ungebremsten großen Tier, zeigen. Und das Schöne an deinem Buch war, diese Szene bewegt die Tierschützer nicht mehr. Und das hat mir so gut gefallen. Das vielleicht sagst du.
Ja, das ist natürlich dann auch, ich denke, es hätte Tierschützer gegeben, die das bewegt hätte.
Richtig, und zwar die echten sozusagen. Und hier ist nämlich der geniale Ding zu den Tierschützern, die aus politisch korrekt und auch relativ diktatorisch ihr Ding durchbringen, ohne genau hinzuschauen, die aber bei genau hinschauen sich vielleicht zum Nachdenken bewegen würden. Das sind einfach Freunde. Ob der eine ein Tier ist und der andere ein Mensch, ist an der Stelle fast egal. Und das hat mir aber so gut gefallen. Einen Moment werden die ja erreicht, die vier Tierschützerinnen. Sie lassen ja den Mund offen stehen vor Staunen, aber sie fallen wieder zurück.
Genau. Und das ist ja im Prinzip auch das, auch unter den Tierschützern gibt es eben Vertreter und ja. Nicht-Vertreter.
Das ist eben das Großartige von diesem Buch. Man geht durch die Welt und kann eigentlich tatsächlich sagen, sehr schnell, wo ist ein Mensch, der den anderen lässt, ihm eher unterstützt, vielleicht ein Krückstock mal ist oder ihn auch eine Zeit lang trägt, aber nicht immer für ihn besser weiß, was sein Leben ist.
Das war genau die Botschaft.
Und das ist genau bei den Tierschützern eben auch. Wir wollen was Gutes für Tiere tun, aber wo wollen Sie denn Zirkustiere in die Natur entlassen?
Ja, erstens das und natürlich, jetzt wird's laut.
Ah, eine Begeisterungssturm auf der Frankfurter Buchmesse.
Die meinen alle mich.
Ja, klar. Sammeln sich alle großartig hier hinten schon an. Ja.
Nee. Das war die Frage nochmal.
Ja. Ja, die Tierschützer, die eben auch dann Vertreter sind und dass man das so unterscheiden kann. Möchtest du noch was an deine Leser sagen?
Ich möchte meinen Lesern eigentlich genau das mitgeben, was so die Hauptbotschaft von dem Buch ist. Ja. Also seid authentisch, seid ihr selber, lasst euch nicht in Schubladen pressen. Macht nicht einfach das, was die Gesellschaft euch vorgibt, sondern stellt fest, wer ihr seid und dann lebt euch aus, lebt das, was ihr seid. Und selbst wenn das dann damit endet, dass ihr so wie ich heute als einzige Cosplayerin auf der Frankfurter Buchmesse steht und alle euch anstarren.
Ja, das trifft sich gut. Wir haben als FDA eine Zusammenarbeit mit Analphabeten, Selbsthilfegruppen,
die aber auch schon gelernt haben. Darunter ist einer, der seit 20 Jahren auf die Buchmesse geht mit einem Regenschirm und einem Schild und sagt, könnt ihr euch vorstellen, liebe Leute, dass hier jemand ist, der nicht lesen und schreiben kann? Und dann sagen die alle nein und dann sagt er, das bin ich. Das ist einer, der sich nicht hat kleinkriegen lassen. Ne? Und so würde ich auch sagen, und gerade Mira Valentin, und deswegen freut mich der diesjährige Storyteller Award so, verkörpert das ja auch. Du hast dich nicht dumm machen lassen, ich suche jetzt auf dem Verlag hin, ich schreibe für meine Leser im Kopf, sondern du hast das geschrieben, was dir auf der Seele brannte. Du musst ein sehr tiefer Mensch sein, um das zu erkannt zu haben, und ein toller Schriftsteller, um das wirklich in Worte zu bringen. Und das möchte ich unseren Autoren und allen Autoren auch da draußen sagen. Nutzt das Self-Publishing und lasst euch nicht von Vertretern unbedingt einfangen. Und mit dem Storyteller ist ein Preis da, der das tatsächlich honoriert. Und du wirst noch gar nicht nachgedacht haben, aber ich denke, auch das Monetäre, der Geldpreis von 10.000 Euro wird dich sicher dabei auch helfen und unterstützen, weiterzuschreiben.
Das denke ich auch auf jeden Fall.
Okay. Ich bedanke mich für das Interview bei dir. Ich entschuldige mich, dass ich die erste Hälfte vor lauter Begeisterung einfach das Mikrofon noch nicht angemacht habe.
Das liegt daran, dass du kein Vertreter bist.
Ja, da passiert sowas. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die... Ja, also ich sehe uns ja sowieso immer stehen sozusagen in diesem Kreuz von Gestorbenen, von gleichzeitigen Lebenden rechts und links und von allen oben und allen unten. Und die haben da auch irgendwas sich dabei gedacht, dass wir uns zuerst in einem ganz tiefen Gespräch schon gefunden haben. Insofern konnten wir es jetzt etwas kürzer machen. Ich hoffe, es ist nichts davon verloren gegangen.
Das hoffe ich auch.
Ja, alles Gute dir. Und wir bleiben unbedingt in Verbindung. Ich werde das sehr genau verfolgen, was du weiterschreibst. Und wie gesagt, wenn du was hast für uns fürs Radio, gerne.
Super gerne und vielen Dank für das Riesenlob.
Ich danke dir, Mira. Ich danke dir vor allem für das Buch. Ich finde es eines der wichtigsten Bücher. Danke dir.
Danke auch.